Ich bin Carmen Schmalfeld, guten Abend. Seit 6 Monaten gehen im Iran die Menschen auf die Straße. Sie fordern mehr Freiheit, vor allem Frauen- und Menschenrechte. Heute Nachmittag haben wir in SWR 2 Leben ein Gefühl für die Situation im Land vermittelt. Zu Gast jetzt in SWR 2 Tandem ist Mariam Klaren, die im Iran geboren wurde, aber in Deutschland aufgewachsen ist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Vor 2,5 Jahren ist Ihre Mutter im Iran verhaftet worden und sitzt seitdem dort im Gefängnis. Ihre Mutter wurde vor diesen aktuellen Protesten festgenommen. Was wird ihr vorgeworfen?
Ja, meine Mutter ist im Oktober 2020 im Iran festgenommen worden. Und die konstruierten Anklagepunkte lauteten Führung einer illegalen Gruppe mit dem Ziel, die nationale Sicherheit zu stören und Propagandaaktivitäten gegen den Staat. Und wenn wir das übersetzen in die freie Welt, bedeutet das eigentlich nur versammeln, reden, denken, kritisieren, verboten.
Sie verfolgen sicherlich die aktuelle Protestbewegung aus der Entfernung. Was macht es emotional mit Ihnen?
Ja, selbstverständlich verfolge ich das minutiös und sehr in die Tiefe rein. Ich muss sagen, dass bis zu den aktuellen Protesten, die ja im September 2022 begonnen haben, ich davor ja schon 2 Jahre lang gekämpft habe, dass Öffentlichkeit geschaffen wird für die Menschenrechtslage im Iran und besonders für politische Gefangene wie meine Mutter. Und ich habe Aufmerksamkeit bekommen, aber es war trotzdem immer ein Nischenthema. Und seit den letzten 6 Monaten habe ich das Gefühl, endlich werden wir erhört und endlich sind alle Augen auf den Iran gerichtet. Und zum anderen bin ich natürlich unfassbar stolz auf die Menschen im Iran, die trotz 44 Jahre Unterdrückung und Repressalien auf die Straßen gehen und für ihre Grundrechte kämpfen.
Wenn wir in dieser Stunde SWR 2 Tandem über die Menschenrechtslage im Iran zusammen sprechen, wie offen können wir das überhaupt miteinander tun?
Ich bin eigentlich immer sehr offen und die Islamische Republik Iran weiß auch, wie ich kommuniziere und was ich kommuniziere. Sie beobachten das ganz genau, aber ich versuche, so offen wie möglich zu sprechen, ohne natürlich meine Mutter oder einen anderen Gefangenen zu gefährden.
Ein großer Teil Ihrer Familie lebt im Iran. Onkel, Tanten. Sie selbst sind während des Iran-Irak-Kriegs als Kleinkind mit Ihrer Mutter nach Deutschland gekommen, nachdem Ihr Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Wie sind Sie groß geworden?
Ja, ich bin in der schönsten Stadt Deutschlands, in Köln groß geworden und bin hier zur Grundschule gegangen, aufs Gymnasium, habe auch hier studiert und ich hatte eine sehr schöne Kindheit. Meine Mutter war eine sehr junge Mutter, sie hat mich mit 26 bekommen. Sie selber hatte in Italien, in Florenz in den 70ern Architektur studiert und war sehr kulturell, historisch interessiert, sodass wir viele Monate und Wochen meiner Kindheit in Italien verbracht haben, aber auch in Spanien, in Frankreich und immer, ja, meine Mutter sehr interessiert daran war, dass ich mich auch kulturell entsprechend entwickle. Es war aber auch ein sehr politischer Haushalt, in dem wir gelebt haben. Meine Mutter war schon in den 70er Jahren eine politische Aktivistin, ist dann, wie gesagt, Anfang der 80er Jahre mit mir nach Deutschland gekommen. Aber ihr politisches Mindset hat sich nie verändert. Das heißt, Begriffe wie Hinrichtungen, politische Gefangenschaften, Patriarchat, ewigen Gefängnis waren schon in meiner Kindheit und in meiner Jugend allgegenwärtig, so dass ich immer was damit anfangen konnte, aber mich nicht wirklich dafür interessiert habe bis Oktober 2020.
Und an diesem 16. Oktober 2020, als Ihre Mutter bei einem ihrer Iran-Aufenthalte, sie hat da ihre eigenen Eltern gepflegt, war also auch zwischenzeitlich öfter im Iran gewesen, als Ihre Mutter an diesem 16. Oktober verhaftet worden ist, wie haben Sie davon erfahren?
Ja, ich werde den Tag nie vergessen. Ich würde sogar behaupten, das war, vielleicht kann ich das am Ende meines Lebens sagen, der Schlüsseltag meines Lebens. Ich war selber im Urlaub mit meinem Partner und habe noch vormittags, das war ein Freitag, mit meiner Mutter telefoniert und habe ihr gesagt, dass wir jetzt an den Strand fahren und ich mich gegen Abend wieder melde. Und gegen Abend, es war so circa 19 Uhr deutsche Zeit, was 21.30 Uhr iranische Zeit gewesen wäre, habe ich ihr Strandbilder geschickt und eine Voice-Message geschickt. Und ich konnte in WhatsApp sehen, dass sie online ist. Und ich konnte auch sehen, dass die Nachrichten gelesen werden, also die Häkchen blau sind. Aber ich bekam keine Antwort. Ich muss dazu sagen, das für sich hat mich erstmal nicht beunruhigt, weil oft im Iran das Internet gedrosselt ist und Nachrichten zurück gar nicht durchkommen. Als sie sich aber am nächsten Morgen auch nicht meldete, wurde ich nervös, weil sie hatte kurz vorher eine Operation gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht ist ihr etwas widerfahren. Und so kontaktierte ich ihre Brüder, also meine Onkel. Die gingen in die Wohnung meiner Mutter. Sie hatten einen separaten Schlüssel. Und dort war wie eine Crime Scene. Teppiche rausgerissen, alle Regale umgeschmissen, alle Klamotten aus den Schränken raus, wie so Bündel auf dem Boden. Dann haben sie festgestellt, dass ihr Computer nicht mehr da ist, ihre Unterlagen nicht mehr da sind. Und dann sind sie zu den Nachbarn gegangen und haben gefragt, was ist hier passiert? Und dann sagte eine Nachbarin, Freitagabend waren hier mehrere Männer und haben Nahi Taghavi mitgenommen. Und dann haben sich meine Onkel auf die Suche gemacht. Und irgendwann am Sonntag, also zwei Tage später, sind sie bei der Staatsanwaltschaft des ewigen Gefängnisses angekommen. Und dort sagte man ihnen, Nahi Taghavi ist hier, sie ist in Isolationshaft und es handelt sich um einen nationalen Sicherheitsfall. Und als meine Onkel mich anriefen und mir das sagten, war bei mir Alarmstufe rot, deine Mutter ist eine politische Gefangene der Islamischen Republik Iran.
Was haben Sie gefühlt, was haben Sie gedacht, was haben Sie gemacht?
Also der erste Moment, als ich das begriffen habe, habe ich mich übergeben. Ganz reflexartig. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist und hatte oft in Filmen gesehen, dass Leute sich übergeben, wenn sie irgendwie in einer Stresssituation sind und habe immer gedacht, das ist so ein bisschen filmische Übertreibung, aber es war tatsächlich der erste Reflex. Ich musste mich übergeben, dann bekam ich eine Panikattacke, habe angefangen zu weinen und dieser Zustand hielt tatsächlich von Sonntag bis Montag an, also es war eine Katastrophe. Und Montagmorgen habe ich mich aber geschüttelt und habe gedacht, du musst jetzt den Schalter vom Panikmodus in den Krisenmodus umstellen und du musst jetzt funktionieren. Und Montagmorgen habe ich angefangen, die Kampagne Free Nahi zu kreieren.
Sie hatten dann wann das erste Mal wieder Kontakt mit Ihrer inhaftierten Mutter?
Ich selber habe die ersten 5 Monate gar nicht mit ihr sprechen können. Das erste Mal bei der Familie gemeldet hat sie sich am 28. Oktober, also 12 Tage nach Inhaftierung. Und das mag vielleicht nicht lang klingen, aber 12 Tage und Nächte nicht zu wissen, ob die Person noch lebt, was ihr angetan wird, ist verdammt lang. Aber nach 12 Tagen kam der erste Anruf unter einer Minute, auch in Anwesenheit von einem Dutzend Agenten. Sie trug eine Augenbinde beim ersten Anruf, hat sie mir selber später erzählt, wie ihre Sinne komplett betäubt eigentlich waren und hat nur ihrem Bruder gesagt, ich lebe noch, ich bin hier. Und danach sollten wir wieder 2 Monate gar nichts von ihr hören.
Wie gestaltet sich der Kontakt mittlerweile mit Ihrer Mutter im Gefängnis?
Mittlerweile, nach 2,5 Jahren, ist eine gewisse Routine eingekehrt. Die schlimmste Phase, die Isolationsphase, die Verhörphase, die Phase, wo weiße Foltermethoden angewendet werden.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären, weiße Folter.
Ja, weiße Folter bedeutet, dass dem Gefangenen physisch nichts angetan wird, sprich er wird nicht ausgepeitscht oder mit Elektroschocks behandelt. Das gibt es auch in den Gefängnissen im Iran. Aber an meiner Mutter ist weiße Folter ausgeübt worden. Weiße Folter fängt an in der Einzelhaft. Man ist in 2x3 Meter großen Zellen ohne ein Fenster, 24 Stunden Neonlicht. In diesen Zellen gibt es überhaupt kein Mobiliar oder Inventar. Man schläft auf dem kahlen Boden, bekommt eine Decke und eine weitere Decke, die man sich zusammenrollt und als Kissen benutzt. Jedes Mal, wenn man die Zelle verlässt, bekommt man eine Augenbinde aufgesetzt und wird über Stunden und Monate, im Fall meiner Mutter waren es 80 Tage am Stück, a 12 Stunden vom Geheimdienst verhört ohne Rechtsbeistand. Die Essensrationen werden klein gehalten, man hungert die ganze Zeit, man hat keinen Kontakt zur Außenwelt. Nachdem meine Mutter den Isolationstrakt verlassen hatte, waren ihr die Haare ausgefallen, ihre Nägel waren komplett brüchig, ihre Haut war wund, sie hatte 17 Kilogramm Gewicht verloren, sie hat Diabetes entwickelt und das sind alles Faktoren, die vielleicht nicht die Folter sichtbar machen, aber auch laut UN-Menschenrechtskonvention als Folter einzustufen sind.
Weil es auf die Seele zielt.
Weil es komplett auf die Seele zielt. Also die meisten Gefangenen, die lange Zeit in Isolationshaft diesen Methoden ausgesetzt waren, haben auch nach der Isolationshaft mit vielen Problemen zu kämpfen. Bei meiner Mutter ist es chronische Schlaflosigkeit. Sie hat mehrere Bandscheibenvorfälle entwickelt. Man darf natürlich auch nicht vergessen, meine Mutter war 66 bei Inhaftierung, also in einem sehr gehobenen Alter. Und ja, dann wurden die Anklage das erste Mal nach 6 Monaten bekannt gegeben. Und zwischen dem 6. und 7. Monat fanden ihre 2 kurzen, wirklich Scheinprozesse statt. Sie hat ihren Rechtsanwalt vor Gericht kennengelernt und sie hat sich selber politisch versucht zu verteidigen. Und dann wurde sie vom Richter zu 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Seitdem ist sie im Frauentrakt des ewigen Gefängnisses. Dort sind rein politisch inhaftierte Frauen. Und da ist der Kontakt relativ regelmäßig, weil die Frauen dürfen 5-mal die Woche telefonieren, a 15 bis 20 Minuten. Und ich habe das letzte Mal heute Morgen mit meiner Mutter gesprochen.
Im Februar soll es im Iran eine Generalamnestie gegeben haben, bei der angeblich 10.000 politische Gefangene begnadigt wurden. Ihre Mutter war nicht dabei, oder? Ganz offensichtlich.
Nein, meine Mutter war nicht dabei. Nachdem die Proteste ausgebrochen worden sind und neue politische Gefangene im 5-stelligen Bereich, knapp 20.000 Protestierende inhaftiert worden sind.
Genau wissen wir das nicht, aber das sind Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen.
Genau, die Dunkelziffer wird wahrscheinlich höher sein. Mhm. Und es weltweit einen Aufschrei gab, kam es zu einem sogenannten Begnadigungsregelwerk seitens der iranischen Führung. Und da gab es verschiedene Konditionen, die man erfüllen musste, um unter das Amnestieregelwerk zu fallen und freizukommen. Unter anderem war eine Kondition, man musste als Frau über 60 sein. Allein das traf ja schon auf meine Mutter zu. Demnach haben wir auch beantragt, dass sie begnadigt wird. Und die iranischen Behörden haben uns ins Gesicht gesagt, also der Anwältin meiner Mutter und der Familie, dass wenn Nahid Taghavi keine deutsche Staatsbürgerin wäre, sie freikommen würde. Aber aufgrund ihrer deutschen Staatsbürgerschaft bleibt sie inhaftiert. Und das ist besonders perfide, weil eigentlich erkennt der Iran die doppelte Staatsbürgerschaft nicht an. Das heißt, in all den 2,5 Jahren, als die deutsche Botschaft versucht hat, konsularisch meine Mutter zu betreuen, als sie versucht haben, am Gerichtsprozess meiner Mutter teilzunehmen, war immer wieder die Aussage, auch öffentlich seitens des islamischen Regimes, dass für sie Nahid Taghavi eine iranische Staatsbürgerin ist und keine deutsche Staatsbürgerin und sie deswegen keine besondere Behandlung bekommen wird. Und jetzt, wo auf einmal sie eventuell unter ein Regelwerk fallen könnte, wird sie auf einmal zur deutschen Staatsbürgerin. Und man muss an der Stelle dazu sagen, und das ist sehr wichtig, doppelte StaatsbürgerInnen und ausländische StaatsbürgerInnen, die im Iran inhaftiert werden, und davon gibt es über 20 aktuell, werden nicht nur inhaftiert für ihre politischen Aktivitäten oder wissenschaftliche Aktivitäten, sie werden als Verhandlungsmasse gegen das Zweitland, in unserem Fall Deutschland, eingesetzt.
Als Faustpfand?
als Geisel. Das macht der Iran schon seit Anfang der 80er Jahre, als sie an die Macht gekommen sind. Und erste Amtshandlung war die gesamte amerikanische Botschaft und die Mitarbeiter dort für über ein Jahr in Geiselhaft zu nehmen. Im Laufe der Jahre haben sie es perfektioniert. Das jüngste Beispiel ist die Engländerin Nazanin Zaghari Ratcliffe. Sie ist genau am 16. März 2022 nach 6 Jahren freigekommen, nachdem England 400 Millionen Pfund an den Iran gezahlt hat. Ein weiteres Beispiel ist die australische Professorin Dr. Kylie Moore Gilbert, die aus wissenschaftlichen Gründen in den Iran gereist war, dort festgenommen worden ist, 2 Jahre gehalten worden ist und dann wurden 3 in Thailand verurteilte Terroristen Irans gegen sie eingetauscht. Das heißt, es war ein sogenannter Dreiecksdeal. Und ich weiß, das hört sich an wie in einem schlechten Spionagefilm, aber das ist leider die Wahrheit. Das nennt sich Geiseldiplomatie. Und im Fall meiner Mutter, das hat auch die Vereinten Nationen festgestellt und auch Amnesty International festgestellt, spielt ihre deutsche Staatsbürgerschaft eine zentrale Rolle im weiteren Verlauf ihrer Inhaftierung.
Was glauben Sie, was will der Iran damit erreichen, Ihre Mutter als, wie Sie sagen, Geisel im Evin-Gefängnis festzuhalten? Geht es um Geld? Um was geht's?
Das kann man beim Iran nie so richtig sagen, was sie von einem Land wollen. Im Moment halten sie 3 amerikanische Staatsbürger, da wollen sie tatsächlich Geld. Es gibt aber verschiedene Gründe. Deutschland ist einer der größten Handelspartner Irans und auch eine große Macht im Bereich der Europäischen Union. Es kann sein, dass man wirtschaftliche und politische Zugeständnisse haben möchte. Man möchte zurück zum Atomdeal, der 2016 mit den Weltmächten abgeschlossen worden ist und einseitig 2017, glaube ich, von Trump worden ist. Man möchte gerne zurück an den Verhandlungstisch, weil ein entsprechendes Atomabkommen für Iran viele Vorteile, unter anderem Aufhebung von Sanktionen mit sich bringen würde. Das heißt, man kann nie so genau sagen, was wollen sie in dem Fall von Deutschland. Aber es ist klar, dass es in irgendeiner Form ganz mafiös darum geht, irgendwelche Vorteile zu erzielen. Und im Moment besonders, weil, wie wir schon gesagt haben, seit 6 Monaten Proteste ausgebrochen sind, auch Deutschland da ganz genau hinschaut, Sanktionen erhoben werden und man kann erkennen, dass daraufhin besonders schwer mit den DoppelstaatsbürgerInnen umgegangen wird. Ich kann das auch anhand eines Beispiels belegen. Nachdem wir 1,5 Jahre die Kampagne vorangebracht hatten und immer wieder darauf gepocht haben, dass meine Mutter medizinische Versorgung außerhalb des Gefängnisses benötigt, wurde sie im Sommer 2022 in einen medizinischen Hafturlaub entlassen, mit Kondition verbunden, aber sie durfte zu ihrer Familie, war sozusagen in einer Art Hausarrest, konnte medizinisch versorgt werden, war nicht im Gefängnis. Und dieser medizinische Hafturlaub war nicht begrenzt, solange ihre medizinische Versorgung vorangetrieben werden muss. Und mehrere Amtsärzte haben bestätigt, dass das noch dauert. Und im November 2022, 48 Stunden nachdem Annalena Baerbock eine UN-Menschenrechtssondersitzung beantragt hat und 1 Stunde nachdem Olaf Scholz sich erstmalig per Video an die iranische Regierung gewandt hat und die Niederschlagung der Proteste verurteilt hat, wurde meine Mutter angerufen und musste zurück ins ewige Gefängnis. Also selbst Frau Annalena Baerbock hat vor circa 2 Wochen bei Maischberger das thematisiert und gesagt, wir sehen direkte Konsequenzen auf unser Handeln, was unsere inhaftierten StaatsbürgerInnen angeht.
Wie geht es Ihnen mit diesem Umstand, dass weltpolitisch das Schicksal Ihrer Mutter nicht in Ihren Händen liegt?
Das ist schwer. Das ist manche Tage unerträglich, weil ich muss an der Stelle dazu erwähnen, als Aktivistin, wir haben 0 politische Gefangene in den Gefängnissen des Irans, alle zu Unrecht inhaftiert. Und ich versuche immer, alle Fälle gesammelt zu sehen und für die Freiheit aller zu kämpfen. Aber im Fall der inhaftierten DoppelstaatsbürgerInnen oder jetzt ganz speziell im Fall meiner Mutter, ist es so lähmend zu wissen, dass du im Endeffekt gegen zwei Fronten arbeiten musst. Du hast zum einen den Feind, das Terrorregime, das deine Mutter gefangen genommen hat. Du hast aber zum anderen deine eigene Regierung, der du immer wieder durch Lobbyarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, die Arbeit der NGOs etc. klar machen musst, diese Person wird festgehalten, weil sie eure Staatsbürgerschaft hat. Und warum könnt ihr das nicht benennen? Und warum schafft ihr es nicht, dieser Art von Geiseldiplomatie ein Ende zu setzen? Weil leider Gottes ist es so, dass die einzelnen Länder immer wieder sich auf Deals einlassen, was ich natürlich verstehen kann. Man will am Ende, dass jemand freikommt. Aber das führt wiederum dazu, dass der Iran dieses perfide Spiel immer weiter treibt. Das heißt, ich muss sowohl Lobbyarbeit in Berlin betreiben und auf der anderen Seite muss ich immer aufpassen, ist meine Mutter geschützt? Wie weit gehe ich mit meinen Äußerungen gegen die Islamische Republik Iran? Und das macht es manchmal sehr, sehr anstrengend.
Hier ist SWR 2 Tandem im Gespräch mit Mariam Klaren, die über diverse NGOs wie Amnesty International oder über Politik versucht, Einfluss auf die iranischen Behörden und das Schicksal ihrer Mutter zu nehmen, die seit knapp 2,5 Jahren inhaftiert ist. Im berühmt-berüchtigten Evin-Gefängnis, was viele Menschen im Iran auch Evin-Universität nennen. Warum?
Ja, also man muss nochmal zurückgehen, wie überhaupt das Evin-Gefängnis entstanden ist. Das ist nicht erst unter der Islamischen Republik Iran entstanden. Es
war wurde schon der Schah damals.
Richtig, richtig. Es wurde Anfang der 70er Jahre vom damaligen Schah, damals war Iran eine Monarchie, gebaut und sein berüchtigter Geheimdienst Savak hat dort auch schon politische Gefangene gehalten. Und nach der Islamischen Revolution wurde das Evin-Gefängnis gestürmt und alle politischen Gefangenen des damaligen Schahs freigelassen. Aber relativ schnell hat die Islamische Republik Iran das Evin-Gefängnis erneut für den Ort für Dissidenten und Andersdenkende genutzt. In den 80er Jahren ist das Evin-Gefängnis leider sehr bekannt geworden, weil es dort die sogenannten Massenhinrichtungen an politischen Gefangenen im Sommer 1988 gab. Und über die Jahrzehnte hinweg blieb es der Ort für politisch motivierte Inhaftierungen. Und warum nennen wir es Evin-Universität? Weil wirklich die Elite des Irans hinter den hohen Mauern des Evin-Gefängnisses, was im Norden Teherans ist, da sind Berge drumherum, inhaftiert sind. Wir haben Anwälte dort inhaftiert, Journalisten.
Umweltaktivisten.
Wir haben eine Gruppe von Umweltaktivisten, die sich gegen das Aussterben des Geparts eingesetzt haben und dafür mehr als 2 Jahre körperlich, aber auch mental gefoltert wurden und letztendlich zu hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Menschen, die ihr gesamtes Leben in Wüsten an Seen verbracht haben, sind jetzt hinter Gittern. Wir haben die Menschenrechtsaktivistin Nargis Mohammadi, die zahlreiche internationale Preise schon gewonnen hat, die seit 2009 fast ununterbrochen in Haft ist. Wir haben Filmemacher, Schauspieler, Gewerkschaftler, Poeten, Journalisten, Frauenrechtler, Andersgläubige, ethnische Minderheiten. Das heißt, im Evin ist ein gewisses Abbild der iranischen Gesellschaft auf kleinem Raum sichtbar. Und im Evin befindet sich, wie gesagt, die Elite des Landes. Deswegen ist es nicht umsonst die Evin-Universität.
Und genau da ist ihre Mutter inhaftiert, die dort weiße Folter ertragen hat. War ihre Mutter immer schon eine starke Person? Auch wenn Sie haben vorhin so eindrücklich geschildert, dass das körperlich sehr wohl mit ihrer Mutter viel gemacht hat. Sie hat Bluthochdruck, Diabetes, Bandscheibenvorfälle. Aber sie ist noch da.
Also ich kann wirklich, selbst wenn ich meine Subjektivität rauslasse, sagen, meine Mutter ist einer der stärksten Persönlichkeiten, die es gibt. Und sie hat den langen, stundenlangen Verhören, wo sie mit dem Gesicht zur Wand saß, eine Augenbinde trug und die Stimme ihrer Vernehmer nur durch Lautsprecher hörte, standgehalten. Meine Mutter hat vor Gericht, sie war mit Propaganda gegen den Staat angeklagt, vor Gericht sich hingestellt und dem Richter in die Augen geschaut und gesagt, wenn Propaganda gegen den Staat bedeutet, über die Unterdrückung der Frau, über Armut, über Korruption und Umweltzerstörung zu sprechen, dann bin ich schuldig, aber ihr seid viel schuldiger. Meine Mutter hat 3 goldene Regeln, die sie akribisch verfolgt, die sie mir auch immer wieder sagt. Sie sagt immer, trau ihnen nicht, sag ihnen nichts und gib deine Hoffnung nicht auf. Von daher kann ich absolut und zu 100% sagen, meine Mutter ist ungebrochen. Meine Mutter hat einen sehr, sehr realistischen Blick auf ihre Situation. Sie klammert sich nie an falsche Hoffnungen. Sie motiviert die anderen Frauen im Gefängnis, das ebenfalls so zu tun. Vor einigen Monaten hat eine ihrer Mitinsassinnen einen Brief aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt und der wurde bei BBC abgedruckt und dort stellt sie ihre Mitinsassinnen vor. Und für mich war das ein ganz emotionaler Moment, als ich den Paragraphen zu meiner Mutter aus Sicht einer Mitgefangenen gelesen habe, der damit endet, dass sie sagt, ich habe Nahi Taghavi noch nie weinen sehen, es sei denn, einer ihrer Mitinsassinnen weint. Und ich glaube, das sagt besonders deutlich, welch ein empathischer und starker Mensch meine Mutter ist.
Kriege ich Gänsehaut. Und sie hat ja auch ganz offensichtlich eine starke, eine engagierte Tochter. Was haben Sie alles unternommen, um Ihrer Mutter zu helfen?
Ja, was habe ich alles unternommen, beziehungsweise was habe ich alles nicht unternommen, nachdem ich den ersten Schockzustand überwunden hatte und sozusagen in den Krisenmodus gewechselt bin, habe ich nach kurzen Gesprächen auch relativ schnell mit NGOs und mit der Presse festgestellt, dass das Einzige, was meine Mutter schützen kann, Öffentlichkeit ist. Zumindest, dass ich ihr einen Schutz biete, dass sie bessere Haftbedingungen hat und dass sie sich nicht wagen, ihr ein Haar zu krümmen. Und so nahm das Ganze seinen Lauf. 3 Wochen später war sie ein Einzelfall bei Amnesty International. Die ersten deutschen Bundestagsabgeordneten haben angefangen, über den Fall zu berichten. Ich vernetzte mich mit anderen Familien und das Ganze wurde größer und größer. Meine größte Angst war immer, wenn sie einmal verurteilt worden ist und das vielleicht für die Presse nicht mehr interessant ist, werden sie nicht mehr über sie berichten. Und dann bin ich alleine, aber das ist Gott sei Dank nie passiert. Und da muss ich mich auch wirklich bei der gesamten Journalisten- und Medienlandschaft bedanken, die immer alles dafür getan haben, mir eine Stimme zu geben.
SWR 2 Tandem im Gespräch mit Mariam Klaren. In der aktuellen Protestbewegung im Iran geht es auch immer wieder um Haare, die man dort so unbedingt bedecken muss. Können Sie uns das vielleicht kurz erklären? Diese Rolle der Haare im Iran, wie wird damit protestiert?
Ja, also dafür muss man natürlich wissen, dass die Islamische Republik Iran ein theokratisches, faschistisches, frauenfeindliches Regime ist, wo Scharia-Gesetze herrschen und wo eine Frau per se ein Mensch zweiter Klasse ist. Zum Beispiel, dass sie sich verschleiern muss oder eine Kopfbedeckung tragen muss, wenn sie das Haus verlässt. Sie ist vor Gericht halb so viel wert wie ein Mann. Ohne die Erlaubnis ihres Mannes oder Vaters darf sie das Land nicht verlassen. Sie darf in der Öffentlichkeit nicht tanzen, nicht singen und nicht Fahrrad fahren. Das heißt, die gesamte Ideologie basiert auf der Unterdrückung der Frau. Und so kam es ja auch, dass im September 2022 die junge Kurdin Jina Mahsa Amini in die Hauptstadt nach Teheran gereist ist, dort von der Sittenpolizei angehalten worden ist, weil sie ihre Kopfbedeckung nach ihren Augen nicht ordnungsgemäß trug und in Polizeigewahrsam nach Misshandlungen gestorben ist. Und das war ja tatsächlich wie ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das heißt, über dieses Haare verdecken, macht sich die gesamte Ideologie des Regimes sichtbar. Das heißt, es geht hier tatsächlich nicht nur um ein paar Haare, sondern um die gesamte Struktur dieser Diktatur. Deswegen lautet auch die Parole dieser Revolution, der Schlachtruf Frau, Leben, Freiheit, zu kurdisch Jinjian Azadi. Das heißt, man sieht das erste Mal in 44 Jahren, weil es gab oft Protestbewegungen und Wellen, aber das ist jetzt das erste Mal, wo die Menschen auf den Straßen nicht um eine einzelne Änderung oder Reform bitten, sondern die gesamte Islamische Republik Iran in Frage stellen und mit Parolen wie Tod dem Diktator, wir wollen dieses Regime nicht, auf die Straßen gehen, einen hohen Preis dafür bezahlen durch die Repressalien. Aber ich sage immer, im September 2022 mit dem Tod von Jina Mahsa Amini haben wir den Point of No Return überschritten. Und diese Bewegung lässt sich nicht mehr zurückdrehen in eine Zeit vor September 2022. Es ist eine feministische Revolution, die aber durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Geschlechter, durch alle Alterskassen und vor allen Dingen durch alle Ethnien getragen wird.
Wenn wir diese Protestbewegung im Iran mit der vielleicht in Russland gegen den Ukraine-Krieg vergleichen, dann stellen wir fest, in Russland ist der Protest weitgehend verschwunden, während im Iran die Menschen nach wie vor demonstrieren. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, was bei den Menschen im Iran sehr offensichtlich ist, ist, dass sie nichts mehr zu verlieren haben, außer ihre Ketten. Das heißt, ich habe mit vielen Quellen habe ich im Iran, ich spreche mit vielen Leuten und ich höre immer wieder dasselbe. Wenn wir jetzt nicht erfolgreich sind, werden wir in dieser Gesellschaft sterben und ich bevorzuge es, jetzt kämpfend zu sterben, als mein Leben lang unterdrückt und gefesselt zu sein. Ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle. Hinzu kommen Misswirtschaft, Umweltverschmutzung, Korruption, erhöhte Preise, Inflation, die Armutsgrenze, also dieses Thema Armut spielt eine große Rolle im Iran. Ich kenne nicht genau die Statistiken, aber eine große Anzahl von Kindern lebt dort auf den Straßen. Das heißt, es ist im Gesamten absolute Missstände in diesem Land. Und man darf nicht vergessen, dass wir von einem Land sprechen, das das zweitgrößte Erdölvorkommen weltweit hat, Bodenschätze hat und eigentlich es diesem Land und den Menschen in diesem Land so gut gehen könnte, wenn nicht mafiöse Geistliche an der Macht wären, die im Prinzip das gesamte Land verwüstet und zerstört haben.
Kommen wir vielleicht mal kurz auf diese jüngsten Vergiftungen zu sprechen, die in Schulen, in Mädchenschulen passiert sind, die natürlich von den Religionsführern vordergründig verurteilt werden. Über 3.100 Vergiftungsfälle hat es da gegeben an mehr als 100 Schulen. Was sind Ihre Gedanken dazu?
Die Vergiftungswelle ist auch wieder ein sehr plakatives Beispiel von der Unfähigkeit der Islamischen Republik Iran. Abgesehen davon, dass sie natürlich behaupten, nichts damit zu tun zu haben und meistens die Schuld entweder Ausländern oder Israel in die Schuhe schieben, tun sie aber auch nichts dagegen. Es ist sehr interessant, dass ist ja so ein Überwachungsstaat. Und wenn Menschen auf die Straßen gehen und demonstrieren, werden die binnen 24 Stunden identifiziert, verhaftet etc. Und hier sind sie aber nicht in der Lage, die Personen, die unsere Schülerinnen seit Monaten, es ist ja jetzt erst seit 2 Wochen richtig offiziell, aber das zieht sich ja schon seit einigen Monaten, systematisch vergiften zu finden, das nehme ich ihnen nicht ab. Das heißt, es wird stillschweigend geduldet oder sogar mit orchestriert seitens der Führung. Es ist nämlich so, dass die Schülerinnen und Studentinnen innerhalb der Bewegung eine sehr große Rolle spielen. Es waren jene, die sich organisiert haben in ihren Schulen und in ihren Universitäten schon zu Anfang der revolutionären Bewegung. Man sieht immer wieder junge Mädchen, diese typische Generation Z, auf den Straßen, wie sie ihr Kopftuch abwerfen, wie sie den Mittelfinger gegen das Bild des islamischen Führers zeigen etc. Und ich glaube, dass hier ein Stück weit auch, wie sie es immer tun, Angst und Schrecken verbreitet werden soll, weil natürlich jetzt die Eltern sich große Sorgen machen, die Kinder in die Schule zu schicken. Hinzu kommt, dass natürlich es auch extremistische Gruppierungen innerhalb der islamischen Führung gibt, die wie die Taliban den Frauen auch kein Recht auf Bildung gewähren wollen. Und in dem Fall würden dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.
Und es gibt ja durchaus auch Länder wie beispielsweise den Oman, wo damals dieser Spruch sehr populär war, ein gebildetes, gesundes Volk kann nur von gebildeten, gesunden Frauen geboren werden. Es ist also schon erstaunlich, wie viel Angst ganz offensichtlich der Iran vor gebildeten Frauen hat.
Ja.
Trotz alledem ist es ihr Geburtsland, das Land, an das sie keine bewussten Erinnerungen haben, weil sie schon sehr jung nach Deutschland gekommen sind. Ist es trotzdem sowas wie ein Sehnsuchtsziel von ihnen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja noch nie im Iran, außer die ersten 2 Jahre meines Lebens. Nichtsdestotrotz fühle ich mich zum einen mit der Kultur sehr verankert. Ich spreche die Sprache fließend, ich liebe die persische Küche, ich liebe die Kultur, wir sind auch ein Volk der Dichter und Denker und man muss unterscheiden zwischen dieser Kultur und dieser Herzlichkeit der Menschen und all den schönen Dingen und der Islamischen Republik Iran. Und natürlich habe ich Sehnsucht und wünsche mir, dass ich eines Tages, und ich hoffe, das wird in naher Zukunft sein, in den Iran reisen kann, alles nachholen kann, was ich die letzten 40 Jahre verpasst habe, mich noch mehr mit der Kultur auseinandersetzen kann. Die meisten oder mitunter die meisten Weltkulturerbe der UNESCO sind im Iran. Das möchte ich gerne alles sehen. Ich möchte meine Geburtsstadt kennenlernen, die Stadt meines Vaters, die Stadt meiner Mutter. Und ich wünsche, dass zu dem Zeitpunkt das Irin-Gefängnis ein Museum ist, ein Mahnmal. Es gibt ein sehr schönes Bild, das relativ am Anfang der Proteste in den sozialen Medien war. Da hieß es, es ist nicht die Islamische Republik Iran, es ist die Islamische Republik versus Iran. Und ich glaube, damit lässt sich sehr gut bildlich darstellen, was in diesem Land passiert.
Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle von Herzen, dass Sie dieses zukünftige Bild des Irans, was Sie gerade gezeichnet haben, dass Sie genau dem bald begegnen. Das war SWR 2 Tandem heute mit Mariam Klaren, deren Mutter, eine deutsch-iranische Architektin, seit knapp 2,5 Jahren im Evin-Gefängnis in Teheran sitzt. Herzlichen Dank für dieses offene Gespräch. Redaktion der Sendung Petra Malwitz, Musikauswahl Moritz Schelius. Ich bin Carmen Schmalfeld. Ihnen noch einen schönen Abend.